Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Auch in dieser Folge sprechen wir wieder über einen Film unserer Wahl. Letztens noch aus einer Update-Folge rausgestrichen, weil wir keine Zeit mehr hatten. Dafür direkt jetzt hier in unser Review-Format. Es geht um Get Duked. Den könnt ihr euch ab sofort bei Amazon Prime reinziehen. Und da geht's um das Regiedebüt von Ninian Dove. Wer den Trailer schon gesehen hat, der wird mitbekommen haben, es geht um eine kiffende Möchtegern-Gangster-Truppe. Und da fragen wir uns natürlich, geht es da um eine lohnenswerte Komödie oder ist das letzten Endes ein Griff ins Leere? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Get Duked, ein Amazon Prime Film. Ja, sowas machen wir auch. Bei uns gibt's nicht nur Netflix. Und tatsächlich, sehr überraschend hier dazu gekommen, mein Vorredner hatte schon angeteasert, hat hier jegliche Planung über den Haufen geworfen, hat gemeint, Alex!
Halt, stopp!
Get duked! Get duked! Kannst du dir das noch schnell angucken? Da muss ich unbedingt drüber reden. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage als Gesehener, Gesehenhabender. Lag das jetzt daran, dass es halt mega krass gut fand oder das andere Ende? Ich bin selber gespannt, das zusammen mit den Zuhörern hier rauszukriegen gleich, weil absprechen tun wir uns ja vorher nie.
Never.
Hallo, Ronny.
Danke für diese überaus lange Anmoderation. Lieber Alex.
Hi.
Hi. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, hallo.
Hallo ist immer ein guter Anfang.
Aber du hast recht, ja. Da stand was anderes auf der Liste und ich habe bald gesagt, stopp, wir haben den schon aus dem Update-Format rausgekickt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Ich habe den jetzt aber gesehen. Guck dir den doch nochmal an. Und da ist jetzt auch für mich die Frage, was du davon hältst.
Ob du dir damit einen Gefallen getan hast.
Weil so im Chat und jetzt so quasi im Hallo und guten Tag vor dem Record-Button drücken, war es so, Und mit deiner Anmoderation hat sich das ein bisschen manifestiert, dieses Aber ich bin gespannt. Ich bin wie immer gespannt.
Genau, so, nochmal die Eckdaten. Get Duked, 2019 schon abgedreht, kursierte, glaube ich, auch auf irgendwelchen Filmfestivals.
Ja, South by Southwest, Premiere gefeiert, genau. Als es das Festival noch gab, voriges Jahr.
Die gute alte Zeit. Seit 28. August gibt es den Streifen aber jetzt auch für alle Amazon Prime-Inhaber kostenlos zu gucken. Also, wenn Amazon Prime vorhanden und die Review macht Laune, dann gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Aber für alle, die Get Duked noch nie gehört haben, was dadurch, dass es so einen gewissen Indie-Vibe hat, relativ wahrscheinlich ist und die vielleicht noch nicht dazu gekommen sind, den Trailer zu gucken. Worum geht's denn? Verarztet uns doch hier immer mit einer hervorragenden Synopsis.
Vor allem, worum geht's denn in einem Film, der Get Duked heißt, aber auch auf den Festivals vor allem noch als Boys in the Wood daherkam? Das muss man ja mal noch erwähnen. Also für
auch
alle,
geil,
die,
ne? Genau,
die auf dem South by Southwest waren und jetzt so, ach, der war das. Ja,
ja, ja, weil tatsächlich gibt es im Internet immer noch relativ viel Inhalt auch unter diesem, ich sag mal, Arbeitstitel.
Mhm.
Das ist ganz interessant, ne?
Würde mich interessieren, warum? Weil ich fand den ersten Titel jetzt nicht schlechter, sondern eigentlich sogar auch ganz nett und witzig. Aber ja.
Vielleicht ist Get Duked der deutsche Titel. Nein, keine Ahnung.
Ich glaube tatsächlich der internationale, vielleicht gab es mit dem anderen ja tatsächlich irgendwelche rechte Probleme, wie wir das ja hier schon mal angerissen hatten.
Naja,
oder oft
es
bei
ist,
den
ist
deutschen
ja
Übersetzungen dann auch.
Es ist ja angelehnt sicherlich an Boys in the Hood. Den gab es ja schon mal und vielleicht wollten sie halt wirklich einen eigenen Weg gehen und sich wirklich nochmal abheben. Hm. Egal.
Du hast Synopsis. Es erwähnt, genau, Synopsis. Also, Vier Jugendliche, ausgespuckt von sozialen Brennpunkten, finden sich in den schottischen Highlands wieder. Als erzieherische Maßnahme sollen die jungen Männer als Team zusammenfinden und für 2 Tage autark durch die Wildnis navigieren. Doch mit der Bildung ist es nicht weit her. Und in Begleitung eines kiffenden Pyromanen sowie eines abgehobenen Möchtegern-Rappers ergeben sich noch ganz andere Probleme. Und dennoch gerät der Trupp zügig in noch größeren Schlamassel. Mitten im Nirgendwo wird durch maskierte Gestalten plötzlich die Jagd auf die Teenager ausgerufen. Das unscheinbare Naturerlebnis gerät zum Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, in dem feiernde Bauern, chaotische Dorfpolizisten und Hasenkot eine entscheidende Rolle spielen werden. So, Hand hoch, wer jetzt nicht gecatcht ist.
Oh, ich könnte mir vorstellen, da gehen schon einige Arme hoch. Das liegt aber, glaube ich, an der generellen Thematik und vermutlich waren die Arme schon oben, als wir gesagt haben, es geht heute um Get Juked, das ist der Titel. Da sind, glaube ich, schon die Arme piu nach oben geschossen. Also
ja, und spätestens bei Kifferkomödie, möchte gerne Insta-Rapper, Hasenkot, ne, da ist schon so, da sind schon so Trigger-Wörter, da würde sich bei mir auch schon so ein vorurteilhaftes Bild, glaube ich, in meinem Kopf zusammensetzen.
Ja, ganz normal halt, ne? Mhm. Und der Trailer bestärkt das ja auch, diesen sehr eigenen Stil. Aber immer der Reihe nach.
Immer der Reihe nach. Und vorweg nochmal gesagt, ne, Link zum Trailer oder zum IMDb-Eintrag, um vorher schon mal ein bisschen so rumzuschnuppern, natürlich auch wie immer in der Podcast-Beschreibung. Aber jetzt erstmal zu Stab und Besetzung. Wer hat das Ding komplett eigentlich gemacht? Wer war alles dabei? Und wer spielt mit? Regie.
Zirp, zirp, Ninian Duff.
Ist auch ein geiler Name, oder? Das ist, sowas kann doch nur irgendwo aus dem schottischen, irischen Bereich irgendwo herkommen. Ist ein gebürtiger Schotte, lebt jetzt in London. Musikvideos gemacht, Kurzfilme, aber sonst relativ neu auf der, in der filmischen Landschaft.
Ist sein Spielfilmdebüt sozusagen, um ganz genau zu sein.
Und nicht nur Regie, sondern auch noch das Drehbuch dazu geschrieben und, wo wir gleich noch dazu kommen, auch noch bei der Schnitt und Montage quasi mitgewerkelt.
Genau. All diese Departments, sage ich mal, hat er ja auch schon vorher in den, ich sag mal in Anführungszeichen, kleineren Projekten, die er da gemacht hat, für die Musikvideos, für die Kurzfilme, auch schon übernommen. Also in, ich sag mal, einem kleineren Maßstab hat er da quasi Erfahrung sammeln können, sodass er sich offensichtlich es zugetraut hat oder vielleicht auch ein bisschen aus der Not geboren war, weil es halt wahrscheinlich sehr low-budget produziert ist, dass er da halt selber Hand anlegen musste, durfte, wollte, konnte. Ja, aber interessante Aufgabenteilung. Also da hast du, glaube ich, ordentlich zu tun.
Ja, aber kannst natürlich so autorenkinomäßig, ne, ich glaube, dich da ganz gut austoben.
Da, genau, sind deiner Vision, glaube ich, wenig Grenzen gesetzt. Also mal vom Budget natürlich abgesehen, aber da redet dir auf jeden Fall mal keiner rein, wenn du die Regie übernimmst, Drehbuch schreibst und dann halt beim Schnitt auch noch mit dabei bist, ja.
Richtig. Musikvideos und Kurzfilme hat er gemacht und ich glaube, bei 1-2 Musikvideos ist er dann auf Patrick Meller gestoßen, der die Kamera da geschwungen hat und jetzt hier auch wieder mit dabei ist. Mhm. Der ist so in das Filmmilieu eingestiegen, unter anderem bei 28 Weeks Later von 2007. Da war er aber eher so Assistant und Lighting Department.
Also wenn du es genau wissen möchtest, war er Klepperloader und zwar nicht mal der erste, sondern ein Assistierender. Und was die machen ist, 2007, erinnert euch, es wurde mal auch eine Zeit lang noch analog gedreht, da wechselst du quasi die Filme hinten aus, wenn die 20 Minuten oder was auch immer auf so eine Rolle drauf passt, quasi zu Ende sind und gehst dann vor die Kamera und machst ja einmal den Clap mit der Filmklappe, damit der Ton synchron ist und das ist dein Job da. Also gut in der Vita 28 Weeks Later stehen zu haben, aber muss man alles ein bisschen mit Kontext betrachten, die
aber
Vita.
Aber kein unwichtiger Job, ne? Nicht, wenn das jetzt das habe ich nicht gesagt. Heraushören mag.
Nein, überhaupt nicht. Und du lernst ja trotzdem, wie so eine Großproduktion einfach tickt, ne? Und funktioniert. Also, ja. Also von daher, alles gut.
Wenig später schon dann bei der Neuauflage von Verblendung dabei gewesen. Second Assistant Camera? Nee, warte mal. War das die Neuauflage?
2011? Das ist die Neuauflage mit Daniel Craig, richtig?
Ja, doch schon. 9 Jahre schon wieder. Mein Gott. Mm-hmm. Und dann auch Genau, ja. Diverse Kurzfilme und eben Musikvideos, zum Beispiel Mitten in ihrem Dorf, unter anderem für Mike Snow zum Beispiel, auch aus Schweden.
Genau, da, ja, also da teilen sie sich, glaube ich, relativ viel Vita auch an der Stelle.
Mhm.
Und wie du gesagt hast, da werden sie sich irgendwie irgendwann auch kennengelernt haben und fanden sich offensichtlich ganz, ganz knorke und haben dann seitdem
hat's gefunkt,
zusammengearbeitet. Offensichtlich, ja.
Schnitt und Montage dann, gerade schon angerissen, Ninian Doff auch da zu Gange, hat sie aber auch noch dazu geholt. Auch Leute, die er von den Musikvideos schon kannte, nämlich Ross Hallard und noch Jeremy Cox, der kommt eher so aus dem VFX-Bereich. Da hast du ja hier noch ein paar Infos gesammelt.
Ach ja, das war halt so ein bisschen von den ganzen Kreativen dahinter noch so der mit der, ich sag mal, gewichtigsten Vita. Der war so primär der Title Designer von so aktuelleren Sachen wie Castle Rock, der Serie, gibt's zwei Staffeln mittlerweile, Terminator, die Erlösung, also Terminator 4 oder die Mumie 3, das Grabmal des Drachenkaisers. Und jetzt alles, natürlich kann man sich drüber streiten, aber das waren alle sehr, sehr große Produktionen mit sehr, ja, prominenten Titeln sozusagen.
Und die man, nicht glaub ich, wenig ganz Geld dahinter.
Und genau, sehr, sehr großem Budget. Und auch da wieder muss sei halt gesagt, du bist halt Teil von so einer großen Produktion und es ist, glaube ich, nicht zu verachten, was du da an Erfahrung sammelst. Und die kannst du dann, glaube ich, halt hier an der Stelle eben auch sinnvoll einbringen und dann zu sagen, ich übernehme sozusagen das VFX-Department komplett, ne? Und leite das. Das ist halt so ein bisschen der nächste Schritt dann, um voranzukommen, sage ich jetzt mal. Ne?
Mhm. Ob sie es ausgezahlt hat, da könnte es sein, dass wir noch ein bisschen dazu kommen am Ende.
Das
in unserer tieferen Analyse. Weiter noch hier ein Credit geht ans Musikdepartement. Das wurde geführt oder zumindest zum Teil übernommen von Alex Menzies. Und da haben wir jetzt gar nicht so viel, was wir zu ihm sagen können, oder?
Nee, das waren so Fernsehdokumentationen irgendwie oder generell Dokus oder auch Kurzfilme. Ja, also eher unbeschriebenes Blatt wäre jetzt, glaube ich, Quatsch, das aufzuzählen, wenn es eh keinem was sagt.
Dann lass uns doch zum Cast kommen. Also wer denn eigentlich mitgespielt? Und da kommen zuerst die vier Hauptdarsteller, aber auch da kann man eigentlich nichts groß zu der Vita sagen. Also das Quartett besteht aus Samuel Bottomley, Viraj Juneja, Ryan Gordon und Louis Grippen. Huch, da bin ich aber einigermaßen durchgestolpert. Was ist denn so das Größte da? Louis Grippen hat man zum Beispiel 2017 in Trainspotting gesehen als Drogendealer.
Ja, als Dealer, genau. Also Nebenrolle, aber großer, wichtiger britischer Film. Vielleicht der wichtigste dieses Jahr, das Jahr 2017 da.
Danny Boyle halt.
Ja, genau. Ansonsten nichts bei keinem der Jungs, was wirklich so heraussticht, als haben schon mal Hollywood-Luft geschnuppert oder so, sage ich jetzt mal so ganz, ganz versnoppt. Haben alle irgendwie im britischen Fernsehbereich Erfahrung gesammelt, hier und da immer mal wieder in einzelnen Episoden von britischen Serien mitgespielt. Also nicht komplett unbeschrieben. Das Blatt, aber ja, keiner in so einer Hauptrolle bisher, lass es mich so sagen.
Ein bisschen anders sieht es bei den anderen aus, ne? Die eigentlich so den Support hier eigentlich liefern, bei den ganzen Nebendarstellern. Ja. Und da angefangen bei Eddie Izzard, der hier die vier Jungs so ein bisschen durch die Wildnis jagt. Den hat man zum Beispiel gesehen bei Ocean 13 2007 zum Beispiel, eine der größten Filme, glaube ich so, oder war in der Hannibal-Serie auch zu sehen. Und ich glaube, sonst auch unglaublich viele andere Rollen.
Ja, also eigentlich ein Gesicht, das man auf jeden Fall schon mal gesehen hat, irgendwoher.
Genau.
Also viele, viele Nebenrollen, große Produktion, kleine Produktion, Filme, Serien, alles dabei, auch schon lange im Business. Ja.
Weiterhin dabei Jonathan Aris, oder ja, ich glaube Aris, hatten wir uns gerade eben schon gefragt. Wir probieren es einfach mal so. Kennt man aus Sherlock, an der Seite von Benedict Cumberbatch, hat bei The Night Manager mitgespielt, war zu sehen, größere oder Key Role in The End of the Fucking World, das ich hier immer wieder empfehlen kann. Und zuletzt zu sehen in Vivarium und der Neuauflage von Dracula. Korrigiere mich, Dreiteiler war es, oder?
Richtig, ja. Ganz genau. Oh, bedeutet eigentlich sozusagen, dass Jonathan Aris in jeder wichtigen britischen Fernsehproduktion dabei war. Ja. Kann man fast sagen. Also ja.
Ich musste auch nochmal nachdenken, mir ist er bei Sherlock überhaupt gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Aber das war so dieser Dödel-Polizist, mehr oder weniger, oder?
Ich müsste jetzt nochmal kramen. Dracula ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, hat jetzt nicht so den größten Eindruck hinterlassen, könnte sein. Also da habe ich ihn bei Sherlock und Night Manager noch ein bisschen besser in Erinnerung.
Meine ich ja Sherlock. Habe ich gerade Dracula gesagt?
Ja, so, ja, genau, du hast Dracula gesagt. Bei Dracula war doch, glaube ich, der Geschichtenerzähler. Bei Sherlock ist er der Polizist, ja.
Ja, genau. Richtig. Ah, weiterhin dabei noch weitere hier britische, auch eher bekanntere Gesichter. Kate Dickie spielt hier mit. Die spielt eine Polizistin. Die kennt man zum Beispiel aus The Witch oder ist demnächst zu sehen in The Green Knight an der Seite von Dave Patel. Und man kennt sie aus Game of Thrones. Da hat sie in nicht vielen Folgen mitgespielt, aber auch eine markante Rolle, die immer mal wieder auftauchte. Und das führt mich direkt zum nächsten, nämlich James Cosmo. Auch dabei. Was hat der alles gemacht und nicht gemacht? Highlander, Braveheart, Troja, diese ganzen epochalen Dinger, die auf der Leinwand die letzten 30 Jahre zu sehen waren. Und auch hier Game of Thrones quasi eine Rolle beigesteuert. Waren, glaube ich, ein bisschen mehr Folgen. 2011 bis 2013. Hashtag Spoiler. Und zuletzt zu sehen in The Dark Materials. Mal ganz abgesehen davon, dass seine Vita seit gefühlt 2010 so bumsvoll ist, dass es eigentlich schwierig wird, ihn nicht irgendwo auftauchen zu sehen heutzutage.
Ja, also ich sag mal wirklich, Eddie Izzard, Jonathan Harris, James Cosmo, selbst wenn ihr sie vielleicht nicht direkt irgendwo hinstecken könnt, die Gesichter kennt man einfach.
Ja, vor allem James Cosmo, der halt ja recht markant auch einfach im Auftreten ist. Dieser bärige, mittlerweile auch alt gewordene Typ.
Ja.
Ist hier schon ein bisschen heruntergekommener in seiner Rolle. Bei His Dark Materials war er noch ein bisschen fresher unterwegs. Ein buntes Cast und eine relativ interessante Mischung, finde ich auch, dass man so einen Vierer jugendlichen Cast hat, den man so gut wie nicht kennt und dagegen halt so ein paar unterstützende Schauspieler hat im Nebencast, die halt dann schon, wie du gesagt hast, schon Hollywood-Luft geschnuppert haben.
Ja, definitiv, ist halt interessant, ne? Also wenn du halt kommst, irgendwie oder ja, wenn du das Casting übernimmst und dir wird gesagt, hier, wir haben vier No-Names in den Hauptrollen, wir wollen euch als Nebendarsteller, dann zu sagen, ja, passt für mich. Was war da der ausschlaggebende Grund? Dass es halt eine britische Produktion ist, hat das Drehbuch so gepunktet, dass sie gesagt haben, na klar, machen wir das, Geld spielt keine Rolle. Aber ja, es macht natürlich aber viel her, auch im Trailer, wenn du so ein paar bekanntere Gesichter dann doch wieder hast, ne? Hilft, glaube ich, auf jeden Fall, so oder so. Gerade dann auch, wenn du natürlich ganz klar auf den britischen Markt zielst, primär.
Mhm. Ja. Die Frage ist natürlich, konnte man überhaupt die Leute mit dem Geld locken? Und wir haben ja hier unsere so kleine Datenrubrik noch, die sich an Stab und Besetzung anschließt. Mhm. Aber wir haben über diesen Film so gut wie nichts herauskriegen können.
Ja, also ähnliche Problematik,
Budget, genau. Noch irgendwas anderes großartig.
Ähnliche Problematik wie mit den Netflix-Sachen, die wir in die Review nehmen, ist immer ganz schwer, was zum Produktionsbudget rauszukriegen. Gleiches dann mit Einschaltquote oder auch nicht.
Sowieso,
oder
ja.
Ja, also Produktionsbudget ließe sich jetzt für mich schwer schätzen, aber bewegt sich sicherlich wieder irgendwie in der Größenordnung, war jetzt mein Bauchgefühl, bis maximal 10 Millionen Euro. Das ist schon hochgegriffen aus meiner Sicht. Ich glaube, es war weniger. Ich würde eher sagen, es war maximal 5.
Ja, 5 weiß ich nicht, aber bis maximal 10 würde ich gehen, ja. Glaube ich, das trifft es ganz gut. Man weiß nur, es wurde zumindest auch nicht in den Highlands gedreht. Das ist schon
das fand ich noch ganz lustig. Ja.
Es ist fast schon England, nämlich innerhalb der Scottish Borders gedreht worden. So in der Nähe so Innerleaf und Dumfries, was es da so als bekanntere Orte vielleicht gibt, wenn man da mal durchgefahren ist oder mal in der
Nähe. Ja, aber also sind schon irgendwie so ein bisschen ins Bergigere gerutscht.
Auf jeden Fall, ja.
Also sieht natürlich trotzdem brachial gut aus, was sie da an Locations haben. Mhm. Für mich ist halt tatsächlich die Frage, ich war noch nicht in den Highlands. Sieht man den Unterschied? dass sie dann nicht in den Highlands waren?
Das weiß ich nämlich auch nicht. Das hätte ich jetzt so spontan halt auch nicht sagen können. Und ich war halt auch verwundert, dass es dann eben nicht da gespielt hat, sondern sogar noch weit südlich von Edinburgh.
Ja, weiß nicht. Ist natürlich, wenn du als Regisseur, Drehbuchautor
aus der Ecke kommst.
Aus der Ecke kommst, vielleicht nicht so weit, musst halt im Zweifel halt eben auch deine ganze Crew und dein Equipment nicht so weit karren im Zweifel. Mhm. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, ne?
Ja, kann glaube ich sein. Auf jeden Fall. Indeed.
Mm. Ja. So, von daher ist der Datenteil heute sehr, sehr kurz.
Trotzdem interessant, würde ich sagen, aber ja, gerade bei den Budgetsachen und so können wir diesmal nicht punkten.
Nee, leider nicht, aber gibt uns dafür mehr Zeit, hier ein bisschen in die Diskussion, in den Diskurs zu gehen, weil ich glaube, da gibt es gerade, zumindest von meiner Seite, jede Menge aufzuarbeiten.
Oh, das ist ja fast schon eine Androhung.
Ja, ist es auch. Ah, okay. Aber in aller Regel hat Ronny Thesen vorbereitet, die hier direkt einfach mal polarisieren. Ist sollen. Das auch heute so, Ronny?
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht eher bei dir, weil sie vielleicht nicht zu weit gehen. Aber ich sag einfach mal, ich habe wieder zwei versucht, ein bisschen hinzuschreiben, wo ich speziell auch für mich die Pro und Kontrast so ein bisschen abhangeln kann. Und zwar, Get Juked ist der geistige Emporkömmling des britischen Kinos à la Edgar Wright. Und Get Juked glänzt mit zahlreichen Ideen und enttäuscht mit den Charakteren.
Ja.
So, hast du noch eine dritte? Weil du sagst, da müsste ich mir aber nochmal hier ordentlich einen dazu dichten oder... Reicht nee, das erstmal?
Ich glaube, das sind beides Thesen, die ein schöner Kicker sind. Insbesondere auch, wenn man, nachdem ich mir meine Notizen dazu irgendwie gemacht habe, bin ich auch nochmal losgezogen und habe im Internet ein bisschen nach Reviews gesucht. Und da fiel auch immer wieder der gleiche Vergleich, den du jetzt gerade angebracht hast, zu Edgar Wright. Und auch da gab es polarisierende Ansichten.
Auf jeden Fall, ja.
Ob der Vergleich zieht oder ob der hinkt. Und ich würde sagen, wir starten halt einfach erstmal. Ich kann gerne mal was ansagen, wenn du möchtest, was auf meiner Pro-Liste gelandet ist.
Ja, schieß mal los.
Also in Summe bevor wir jetzt, das Skript auseinandernehmen, fand ich, war es audiovisuell, dafür, dass es Low-Budget ist, sehr, sehr beeindruckend gemacht. Und da merkt man so ein bisschen, dass der Background aus dem Musikvideobereich durchaus kommt, auch vom Regisseur. Mhm. Ich meine, da sind quasi musikvideoartige Szenen, waren, glaube ich, im Trailer auch schon so ein bisschen angedeutet. Die haben es ja sogar in den Film reingeschafft. Da kann er natürlich halt seine Stärken ausspielen, wenn das so sein täglich Brot war über Jahre. Mhm. Und ich glaube so, wenn du aus so einem Musikvideo-Ecke kommst, dann weißt du, wie du effizient arbeitest, wie du vielleicht aus wenig viel machst. Das sieht man ja immer wieder. Ich muss immer so an Joseph Kahn denken, der ja auch große Kurzfilme und mittlerweile auch Spielfilme gemacht hat. Und der kommt ja auch so aus der Musikvideo-Ecke. Und das funktioniert ja ganz gut. Das heißt, halt technisch ist das eine solide Nummer. Die Locations, das passt alles gut zusammen. Und die Special Effects sind streckenweise sehr, sehr aufwendig. Sind ja teilweise auch so ein bisschen der Star. Also drängen sich schon sehr in den Vordergrund. Mhm. Aber sind halt auch nicht so die klassischen Visual Effects, wie man das so kennt. Keine, weiß ich nicht, Set-Extensions oder computeranimierte Roboter oder Superhelden, sondern geht da schon so ein bisschen einen eigenwilligen Weg. Auch da kann ich den Trailer wieder empfehlen, weil das gibt so einen ganz guten Indikator, wovon man dann im Zweifel im Film mehr sieht. Das ist aber, wie gesagt, alles, glaube ich, sehr zweckmäßig, um diesen trippy Look zu erzielen. Mhm. Und das muss ich sagen, kam am Ende zu so einem runden audiovisuellen Ding zusammen einfach.
Das finde ich auch. Also ich habe bei mir ja auch so, das ist einer von den zwei größeren Punkten, die ich hier stehen habe, ist für mich auch Kamera und der visuelle Stil insgesamt. Gerade wie das Ganze auch schon losgeht, dass man so eine witzige Montage am Anfang hat, wo in so einem Art Steckbriefformat die verschiedenen Charaktere vorgestellt werden. Damit kriegt man mich immer, also wenn schnell ineinander geschnitten einfach so ein Charakter eingeführt wird. Dann, was du schon gesagt hast, die Visualisierung des der Drogennutzung oder der Trips insgesamt, da kriegt man schon mit. Das hat mich auch deutlich an Musikvideos erinnert, die ich jetzt namentlich gar nicht so nennen kann, aber die man so in einem Film eher weniger vermutet hätte, die Effekte etc. Und da merkt man halt ganz klar, wie du auch gesagt hast, die Erfahrung und die Stilistik, die damit einfließt, kommt schon stark aus dem Musikvideobereich. Und wurde hier aber ziemlich, ziemlich homogen halt eingefügt und dadurch wirken vor allem auch die Szenen so als Auflockerung. Man kriegt aber mit, dass es relativ aufwendig gemacht ist und trotzdem wirkt es aber total spaßig. Und das war für mich auch ein großer Pluspunkt. Und dann natürlich in Kombination mit den Landschaftsbildern, die wir haben, wo man jetzt nicht nur irgendwelche Totalen sieht, sondern auch hier fast schon klassisch, möchte ich sagen, mal eine Luftaufnahme. Ich weiß nicht, Helikopter ist vielleicht zu viel, aber es waren bestimmt irgendwelche hochwertigen Drohnen.
Schöne Drohne, genau, kommst du doch mittlerweile gut hin. Und ganz, ganz ehrlich, du musst nicht viel machen, oder? Wenn du eine soliden Drohnenflug machst in so einer Landschaft, lässt die Leute da einmal durchwackeln. Mein Gott, sieht mega gut aus, super hochwertig, super teuer und unterm Strich mit kleinem Geld zu erzielen.
Ja, denn in den Dorf hat das auch mal in einem Interview gesagt, das hatte ich mal irgendwo gelesen, wo er meinte, wenn du das nächste Level erreichen willst von deinem Production Value, dann hat es eher weniger mit dem Budget zu tun, sondern ein guter Kniff ist einfach, du packst deine Idee und dein Cast und alles, packst du einfach eine super geile Landschaft rein und damit hast du halt schon so unglaublich viel erreicht, weil die Landschaft und die Bildeindrücke an sich einfach nur für dich arbeiten können. Und genau, und das sticht hier auch hervor, auch wenn es relativ zurücknehmend quasi in Szene gesetzt ist, finde ich es dann doch immer wieder ganz schön, auch die Jugendlichen in so Luftaufnahmen zu sehen mit ihren kleinen roten, blauen Jacken, wie sie da durch diese unendliche grüne Weite halt stapfen. Und ist ein rundes Ding auf jeden Fall, was so das ganze Audiovisuelle angeht. Also fand ich, war ich überrascht, hatte ich für mich aber auch so aus dem Trailer rausgehofft und hat sich aber dann für mich auch erfüllt. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Ideen in der Hinsicht halt gesehen zu haben, auf jeden Fall.
Jo, so das nächste, das geht da so ein bisschen auch weiter mit in die Richtung, weil es gehört, ich habe ja audiovisuell gelobt. Da zählt natürlich auch so ein bisschen die musikalische Untermalung und der Soundtrack als solcher hinzu. Und das ist bei mir so ein Pro-Kontra-Punkt, weil Pro passt natürlich super irgendwie rein und du hast ja da halt die Figur des DJ Beatroot, der halt da viel mit Hip-Hop macht und das heißt, da wird entsprechend viel Hip-Hop gespielt. Warum ist es ein Kontrapunkt bei mir? Das ist halt nicht so meine Musik, das heißt, ich kann das jetzt nicht maximal genießen, aber ich kann natürlich wertschätzen, wenn das gut gemacht ist und es passte halt einfach dahin und es musste da halt eben auch hin für die Figur. Und von daher ist Soundtrack durchaus ein Pro-Punkt, auch wenn es jetzt nicht meinen persönlichen Musikgeschmack trifft.
Das ist ja leider immer so, wenn du so eine starke Komponente hast und wie gesagt, hier hast du DJ Beatroot, der halt quasi so ein möchtegern Rapper ist und dann musst du halt damit leben. Aber ja, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied, ob man das dann mit der Musik halt wirklich cool hinkriegt für einen Film, so einen eigenen Song zu schreiben, den abgemischt bekommen, der noch irgendwie gleichzeitig aber witzig ist, aber vielleicht als Track auch an sich funktionieren kann oder ob es dann einfach nur was so Halbgares ist oder angedeutet.
Die kriegen ja auch den Spagat hin, das am Anfang wirklich so ein bisschen auch durch den Kakao zu ziehen und so ein bisschen billig erst, wo du das Ganze so ein bisschen belächelst, ne? Die Ambitionen auch. Und später hast du dann wirklich diese Momente, wo du dir denkst, vielleicht ist er gar nicht so kacke. Ja, da ist schon vielleicht tatsächlich so ein bisschen Talent da. Und das würde mich jetzt auch direkt schon so ein bisschen zum nächsten bringen.
Rutschen wir jetzt schon in die Kontras ab?
Wir sind auf so einem absteigenden Ast, glaube ich.
Dünnes Eis, heiße Sohlen.
Ja, schon, auf jeden Fall. Denn es gab nette Story-Ansätze. Ganz klar, so, ne, der Aufhänger an sich ist ganz lustig gemacht, gerade weil ja relativ schnell klar wird, dass da quasi so die alten Versnobten machen quasi Jagd auf die verzogene Jugend, die zu nichts zu gebrauchen ist, so ein bisschen, ne? Mhm. Also diesen, ich sag mal, diesen Generationskonflikt so ein bisschen so, also so aufzuziehen über so ein Menschenjagdthema, sag ich mal. Ne? Dieses urchristliche oder seit ewig vorherrschende Alt gegen Jung Thema, das wahrscheinlich jetzt aktuell oder aktueller denn je ist, muss man ja, fast sagen. Gerade auch in Großbritannien, ne? Ich will jetzt gar nicht so sehr an die Politik gehen, aber wenn man sich mal so ein bisschen die demografische Verteilung auch anguckt von Brexit, wie da abgestimmt wurde.
Da hat das.
Ja, das haben halt die alten Leute schon so ein bisschen durchgedrückt und den Jungen aufgezwängt. Und wie gesagt, diese Idee, so ein Generationskonflikt hinter so einer geschichtsträchtigen Kulisse, auch wenn es gar nicht die echten Highlights waren, aber wir nehmen es jetzt einfach mal an, weil im Film ist es so. Quasi so aufzusetzen oder hinzusetzen, das ist eine coole Idee. Mhm. Und es gibt auch so Momente, wo diese soziale Kritik oder der mindestens mal der soziale Kommentar, ja, ob es soziale Kritik ist, muss vielleicht auch jeder selber entscheiden. Das ist auf jeden Fall kurz erkennbar.
Ja, Kommentar trifft es, glaube ich, ganz gut, ja.
Ja, und so, aber ich habe gesagt, Story-Ansätze.
Naja.
Kommentar ist erkennbar. Das heißt, deswegen geht dieser Positivpunkt so ein bisschen auch ins Negative über, weil die Ansätze sind alle da, aber die verpuffen. Mittendrin, zu schnell aus meiner Sicht. Mhm. Was ein bisschen schade ist, weil die Ideen waren ja offensichtlich da, aber irgendwie geht denen ein bisschen die Puste aus und deswegen unterstelle ich jetzt einfach dem Regisseur mal, da ist noch Luft nach oben, würde gern mal noch was von ihm weitersehen, ob er aus solchen Dingen auch lernt, ein bisschen tatsächlich.
Ich glaube, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass man so eine Idee hat, die man auch, wie ich finde, sehr gut eingebaut bekommen hat. Aber das dann wirklich halt in feinen Nuancen dann wirklich bis zum Ende noch durchzukriegen. Vor allem, weil du auch gesagt hast, es waren mehrere Ideen, wo ich mich auch gerne anschließe, was man auch gemerkt hat. Und sind ja nicht nur so dieser soziale Kommentar, wie du es jetzt vielleicht gesagt hast, Jung gegen Alt, sondern es ist ja auch einfach generell so ein Ding, ob das jetzt die gesellschaftliche Spaltung an sich ist, dass man jetzt sagt, wie es auch im Film porträtiert wird, ich denke jetzt einfach, dass du schlechter bist als ich, also grenze dich aus oder jag dich sogar im dümmsten Falle. Sowas wird ja total mit aufgegriffen. Genau, verpufft aber in der Tat so ein bisschen, vor allem gegen Ende hin.
Ja, und das Gleiche, du hast ja diesen Konflikt zwischen, ich sag mal, unterschiedlichen Klassen, hast du ja sogar schon in der Gruppe, ne? Weil du hast diese drei Raufbolde, die quasi schon eine eingeschworene Gruppe sind und dann kommt da so ein neuer Privatschüler mit rein, so ein bisschen als Antikörper, der genau das Gegenteil, sag ich mal, präsentiert, was die anderen drei Jungs sein möchten, glaube ich. Und es wird ja auch so ein bisschen mit diesem Klischee gespielt, dass halt DJ Beatroot ist halt von der Straße und hat quasi so ein bisschen die Knarre im Anschlag und ich bin hier, ne, mit Schießereien aufgewachsen. Und damit spielen sie auch so ein bisschen, dass man sich hinter so einer Persona versucht, irgendwie vielleicht auch zu verstecken oder beziehungsweise im Gegenteil sogar vielleicht mehr hinter jungen Menschen halt steckt oder hinter anderen Menschen ganz generell. Und auch hier netter Ansatz und dann kommt nichts mehr irgendwie, was diese vier Jungs betrifft. Du hast zwar gesagt, am Anfang gibt es so eine schöne Montagen zu jeder Figur, die uns relativ schnell erstmal eine Hausnummer gibt, wo die herkommen, mit welchem Hintergrund. Aber dann kommt nichts mehr weiter. Und ich habe das Gefühl, der Einzige, der so ein bisschen mehr Zeit bekommen hat, ist DJ Beatroot, seine Story. Und das ist auch total cool. Und das zeigt mir auch, dass Potenzial da ist. Und da war auch so ein gewisser Payoff da.
Naja.
Und keiner der anderen drei bekommt Zeit geschenkt, auch so ausgearbeitet zu werden.
Na, vor allem gegen Ende hin, und da lasse ich mich jetzt ein bisschen weiter noch in dein Kontraloch mit reinziehen, ist natürlich halt schade, wenn man gerade zum Abschluss der Geschichte natürlich jetzt nicht den Eindruck hat, dass da irgendwie eine Klammer sich schließt, sondern die Charaktere sind halt, außer vielleicht, wie gesagt, vom Möchtegern-Rapper, erfahren einfach keine Entwicklung. Also man schließt den Film eigentlich so ab, dass man nicht weiß, gehen sie jetzt einfach wieder auseinander, getrennte Wege und haben nichts gelernt, weil nach einer Woche, nach so einem Erlebnis ist das wahrscheinlich wieder wie weggepustet und sie fallen in alte Muster zurück oder hat sich noch irgendwas eher tiefer auch verändert.
Und so, genau, das heißt, an das die Zuhörer so übrigens, wir sind ganz offensichtlich jetzt hier in dem Drehbuchteil angekommen, wo wir so ein bisschen unsere Probleme mit haben und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist nicht nur so, dass die Charaktere sich nicht weiterentwickeln, sie werden mir auch teilweise als, was ist denn das beste Wort, sympathielos hin präsentiert. Ich muss da halt Duncan anführen einfach, der mit Abstand schon auch nach den Montagen klar zu sehen der schlimmste Finger ist, ne, der da wegen Brandstiftung letzten Endes irgendwie jetzt hier so in diesem sozialen Gefüge da gelandet ist, sage ich mal, letzte Chance, bevor sie von der Schule fliegen. Ne? Und die anderen waren eher so ein bisschen die Kiffertypen, die so mitgehangen, mitgefangen waren, was da der Schlimmste in der Gruppe ausgefressen hat. Und das geht, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, in dem Film noch weiter. Der ist absolut kaltblütig unterwegs, wo ich mir dachte, was ist denn hier los? Es gibt überhaupt gar keinen erkennbaren Ansatz, dass er sich in irgendeine andere Richtung entwickelt, außer in die schon vorherbestimmte im Prinzip nach dem Intro. Also es gibt da überhaupt, und das hat ihn so unsympathisch für mich gemacht, was halt total schade ist, weil du möchtest doch mit den Figuren, möchtest doch connecten und du möchtest doch die Figuren begleiten, wie sie vielleicht so ein bisschen die Kehrtwende auch hinkriegen.
Naja.
Aber die blieb da komplett aus.
Ja, er wirkt in der Gruppe natürlich, hat er seine Höhen auch und du verbindest natürlich schon irgendwas mit ihm, auch gegen Ende. Aber natürlich hast du diese Seite, dass er halt trotzdem nach wie vor höchst gefährlich eigentlich einfach nur ist. Und dass da kein Ende eigentlich in Aussicht
keine,
ist.
Keine, was, und was auch keine Grenzen. Lässt,
ja,
also er scheint da keine Hemmung zu haben. Ne?
Ja, genau. Was ich bei mir noch auf der Kontraliste habe, weil wir ja gerade so bei den Charakteren sind, ich finde, dass gerade dieses Hauptcast von den vier Jungs ist an sich eigentlich, ich sag mal, relativ auf den Punkt gespielt von den Schauspielern an sich. Aber da muss man auch ganz klar sagen, das, was sie halt vom Drehbuch vorgesetzt bekommen haben. Wo ich aber vor allem dann aufstoßen musste, ist so, was drumherum geschieht um diese vier Personen. Und da habe ich halt zwei Punkte. Das ist zum einen die Darstellung der Polizisten, die man im Film hat. Das hat man schon öfter irgendwo in Filmen gesehen, dass die Polizei, gerade die Dorfpolizei, die sind ein bisschen tödlich unterwegs. Gerade bei Hot Fuzz, um das zum Beispiel mal hier reinzuwerfen. Ne? Die sind immer so ein bisschen naiv. Aber hier finde ich es doch viel zu stark überzeichnet und viel zu unglaubwürdig, als dass da irgendwie zwei Polizisten halt von einem einfachen Brotdieb, der da durchs Dorf tingelt oder durchs Land schon völlig überfordert sind. Und auch zum Schluss, wo du denkst, ah, okay, jetzt lösen sie vielleicht mal so ihren ersten Fall oder finden da für sich auch nochmal das Glück, sind sie doch dann plötzlich, vor allem in der letzten Szene, unglaublich doppelt naiv und eigentlich schon
fahrlässig,
dümmlich auch, wo ich denke so, das habe ich schade gefunden. Das waren mir einfach zu sehr Abziehbilder.
Ich wollte es auch ganz provokant dich mal fragen, was generell dieser Polizei-Nebenplot für Sinn und Zweck hatte. Dass du die Polizei irgendwie in das Drehbuch einarbeiten musst, weil das Sinn macht, das verstehe ich absolut. Aber warum werden sie als so krass deppertsche Provinzbullen dargestellt? Was ist der soziale Kommentar hier? Dass alle Provinzpolizisten Idioten sind? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Auch da, glaube ich, hat man diese Komödienkomponente gehabt einfach, dass man, glaube ich, Ideen hatte, um das halt einzubauen. Aber ja, es ist...
Das ist dann für mich im Drehbuch nicht zusammengekommen auf jeden Fall.
Ja, das wirkt ein bisschen fremd. Auch, dass die Polizei natürlich einmal, ich sag mal, am Tatort bei den Jungs ist, dann wieder im Dorf, dann wieder bei den Jungs, dann wieder im Dorf. Also da wird auch das Größenverhältnis, ähnlich wie bei Game of Thrones bei den letzten Staffeln, wird so ein bisschen zerrissen, wo ich denke, die sind ja eigentlich im Nirgendwo. Wie kann denn die Polizei innerhalb von Augenblicken und einer Szene halt dann doch wieder mitten im Gefecht sein und die Jungs dann irgendwie bei den Jungs sein und dann doch wieder nicht. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Und die zweite Gruppe, die ja auch eine größere Rolle zugeschrieben bekommt in dem Film, ist die der Farmer oder der Bauern, die mal zu sehen sind für eine kurze Zeit. Auch da, ich weiß es nicht, ob das bis auf James Cosmo jetzt halt wirklich so der beste Cast war, weil auch da wirkt es mir zu sehr, dass man die Figuren zu sehr in so spezielle Charaktere reingedrängt hat. Das hat für mich nicht so 100% gepasst, auch wenn es natürlich lustig war, weil es auch da ordentlich zur Sache ging. Aber auch da muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu aufgedreht, vor allem mit dieser ganzen Thematik, die da halt auch zum Tragen kommt. Was denn die Bauern da halt abends in ihrer kleinen Scheune halt zu treiben?
Ja, also geb ich dir recht und ich muss da aber nochmal eine Lanze brechen. Du hast es ja gesagt, für das Cast, auch das Nebencast, gerade was die Polizisten und die Bauern betrifft, das Einzige, wie du da so ein bisschen durchkommst, ist halt, weil die das so unglaublich gut und so unglaublich sympathisch spielen. Also Cosmo, mega, der Deputy, der da mitmacht, wieder da mit Tränen in den Augen da in der Polizeiwache steht und irgendwelchen Schluss erzählt, wo ich mir dachte, was du da gerade zumindest schauspielerisch da irgendwie hinlegst, das ist schon relativ geil. Aber es ist halt eine völlig sinnlose Szene, die halt den Film auch keinen Deut irgendwie voranbringt und deine Figur leider auch nicht. Aber für dich auf jeden Fall eine coole Szene, die du dir in dein Reel reinschneiden kannst.
ja, im schlimmsten Falle halt einfach nur das.
Ja, und ich würde noch weitergehen. Es gibt ja noch eine Gruppe, und zwar der Kicker im Prinzip im Film, ne, die Menschenjagd machen, die Alten, ja. die eigentlichen Antagonisten, sage ich jetzt mal.
Ja,
ne?
Ja.
Die hatten ja quasi was Überlebensgroßes im Trailer. Und ne, so nach dem Motto, die Jungs sind halt einfach nur Jungs, aber die haben Schusswaffen und sind damit in jeder Hinsicht überlegen. Die kennen sich da aus in der Umgebung. Ne? Die wissen genau, wie sie halt alles gegen diese Stadttölpel-Teenager quasi einsetzen können. Und die verlieren dann aber irgendwie gefühlt nach den Trailer-Szenen direkt für mich jeden Biss. Alles Mystische geht komplett abhanden und auch die, weiß ich nicht, die zweite Hälfte flacht deutlich ab da an der Stelle und die wirken super zahnlos, besseres Wort fällt mir gerade nicht ein, und dadurch fehlte mir dann so ein bisschen halt auch gewisse Spannung letzten Endes, zum Finale hin auch.
Ja. Würde ich auch mit unterstreichen. Fand ich jetzt nicht ganz schlimm, weil für mich war halt die Verteilung einfach der Pole einfach schon klar und ich habe es dann einfach als gegeben hingenommen und das mit der Waffengewalt war für mich dann schon gefährlich genug. Aber ja, trotzdem, ja, verliert es dann so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, an Biss, um mal bei deiner zahnlosen These hier zu bleiben.
Sehr schön. Ich habe noch einen letzten Nachtritt. Wenn man, um das einmal
komm,
rumzumachen.
Komm, Get Duke liegt am Boden. Tritt
ja,
nochmal nach.
Es ist nur das Get Duke Drehbuch, das am Boden liegt. Und ja, okay. Ich trete auf jeden Fall nochmal nach, denn wir haben es erwähnt, ne, die drei Bad Boys, sag ich mal, die waren eine eingeschworene Gruppe und dann kommt da der, ich glaube, Ian, kommt mit dazu und ist so der privat geschulte, noch nie irgendwas Böses gemacht, Saubermann letzten Endes und es gibt da natürlich, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, es gibt für mich keinen Moment, wo die Gruppe zusammenkommt als Gruppe. Im Gegenteil, es gibt eine Szene, wo sie ihn halt komplett hängen lassen.
Ja.
Und in der nächsten Szene sind sie aber wieder zusammengerauft und sind auf einmal eine Einheit. Und es gab für mich überhaupt keinen Übergang, wie sie von dem einen zum anderen gekommen sind. Hat für mich überhaupt komplett unschlüssig. Ich meine, ich wusste, dass wir am Ende da hinkommen müssen. Schon klar. Aber wenn der Film irgendwie 87 Minuten oder 89 Minuten geht, dann schreibt doch da bitte noch eine Sequenz rein, die Jungs wirklich zusammenbringt als Einheit. Das, was sie ja auch, oder was ihn ja auch immer möchte. Wie kommt das zustande? Also, was sind die Beweggründe, dass das wirklich passiert? Da fehlt einfach irgendwie für mich so eine komplette Sequenz. Und wenn wir schon dabei sind übrigens, die ganzen anderen Kritikpunkte, dass zum Beispiel die anderen Jungs nicht genug unterfüttert wurden, um dreidimensionaler zu werden als Figur, wo wir schon bei der Laufzeit sind, wenn du einen Film schon so kurz hältst, dann pack doch da einfach irgendwie noch 10, 15 Minuten genau diese Szenen rein, da bist du immer noch relativ kurz unterwegs und hast, glaube ich, einen wesentlich, wesentlich schlüssigeren, runderen Film gemacht.
Aber ich glaube,
das ist leicht dahergesagt, ne? Du weißt, was ich meine.
Erstens das, auch für ein Regiedebüt vor allem, was ja, glaube ich, mehr oder weniger ja selbst finanziert, selbst produziert wurde, nur mit wirklich einfachen Mitteln. Amazon hat das Ding ja letzten Endes nur gekauft vor 2 Jahren oder von einem guten Jahr, vom, ich glaube, direkt nach dem South by Southwest, bin ich mir ganz sicher. Und dadurch ist es ja erst ins Programm gekommen. Aber ich glaube, vieles da darauf basiert einfach, glaube ich, auf dem, wo wir uns relativ einig sind, dass viele Ideen losgetreten wurden, aber dann vielleicht wirklich nicht bis zum Ende ausgeformt wurden. Und ich mache nochmal einen Schritt zurück zu meiner Pro-Liste, weil nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist so dieser Ideenreichtum, den du im Film hast, ist für mich so der zweite größte positive Punkt gewesen, wo ich sage, okay, man hat nicht nur dieses Szenario aus 4 Jungs sind in der Wildnis und werden halt gejagt, baut so 1, 2 Gags ein und dann war es das, sondern es gab halt viele Sachen, viele Anläufe, wo ich dachte, fand ich richtig gut, musste ich auch lachen. Ein paar Beispiele, es wird gezeigt, wie die Jungs denken, wie man vielleicht nur mit Hilfe von trockenen Tütensuppen überleben kann. Es kommt eine Gabel als Waffe zum Spiel. Es gibt das immer wiederkehrende Element eines Kleinbusses, mehr möchte ich gerade nicht sagen. Auch da kann man natürlich streiten, vor allem gegen Ende hin. Und wie wir schon gesagt haben, es gibt halt diese starken Hip-Hop- und Drogenelemente, auch vor allem im audiovisuellen Bereich. Aber gerade die Musik hat auch hier teilweise eine kleine narrative Komponente. Und gerade dieser Ideenreichtum insgesamt hat jetzt nicht prinzipiell was Neues geliefert, aber es ist ein gelungener Remix und ich habe mich halt immer, ich habe es gerade eben schon erwähnt, an Hot Fuzz vor allem erinnert gefühlt, wegen der Thematik, aber dadurch, wo es vom Setting an angelagert war, war es für mich auch so so eine Komponente aus Hunt for the Wilder People. Das sind jetzt zwei
Ich würde auch mal noch Zombieland mit reinschmeißen.
Zombieland aus der Gruppierung heraus, vielleicht so ein bisschen von den Jungs oder?
Aus der Gruppierung heraus und auch die visuellen Mittel teilweise, die ausprobiert wurden.
Ja, stimmt, ja, hast recht, ja. Das macht Sinn. Genau, da haben wir schon relativ große Nummern, aber die waren irgendwie auch bei Zombieland waren wir uns einig, dass das auch beides relativ drehbuchtechnisch relativ flache Filme sind. Aber die sind einfach alle irgendwie runder bis zu Ende gedacht. Ne? Und
die kriegen halt die Charaktere trotzdem ein bisschen nahbarer und also besser vermittelt an die Zuschauer, finde ich.
Ja. Hast du noch einen Punkt oder kriegen wir das Ganze jetzt nochmal in so ein abschließendes Fazit vielleicht rein?
Na, bevor wir das Fazit machen, müssen wir jetzt noch einmal kurz auf deine Thesen gucken. Also, Edgar Wright ist natürlich ein bisschen sehr hochgestapelt und ja, aus meiner Sicht sind da auf jeden Fall die Ansätze zu erkennbar. Also da wurde sich auf jeden Fall Inspiration geholt.
Ich fand's schon stark, ja. Ich fand's auf jeden Fall schon stark ähnlich. Geistiger Emporkömmling, habe ich gesagt.
Ja, aber da ist auf jeden Fall noch jede Menge Luft dazwischen, bevor wir da auf dieses Edgar Wright-Niveau wirklich kommen.
Ja.
Und das ist schon mal mein Fazit zu dieser einen These. Kannst du die andere bitte nochmal wiederholen?
Bei der zweiten These habe ich gesagt, dass der Film halt mit zahlreichen Ideen glänzt, aber vor allem bei den Charakteren halt dann doch enttäuscht.
Genau, ich glaube, da haben wir, glaube ich, ganz gut jetzt ein Plädoyer drauf gehalten, dass genau das auch hier der Fall ist. Also da würde ich dir zustimmen. Mhm. Tolle Ideen dabei, audiovisuell auch solide umgesetzt. Ich würde sagen sogar als großes Ganzes ist das auch homogen. Also die stilistischen Mittel, die eingesetzt werden, die sind konsequent auch von Anfang bis Ende durchgezogen. Ja, und es wird nicht ständig immer wieder was Neues probiert, ohne dass es quasi zu so einem homogenen Ganzen wird. Aber
jetzt das Fazit.
Das Drehbuch. So, also für mich kann ich sagen, Fazit. Das Potenzial ist da, verstolpert es aber weitestgehend, gerade was das Drehbuch betrifft, in der zweiten Hälfte komplett. Audiovisuell gut gemacht, Figuren völlig eindimensional. Mhm. Von daher von meiner Seite keine ausgesprochene Guck-Empfehlung, sondern eher der Hinweis, schaut euch wirklich den Trailer an. Der gibt euch einen guten Indikator, worauf ihr euch einlasst, nämlich einen audiovisuell stark geprägten Film, der jetzt nicht so wirklich mit dem Drehbuch glänzen kann. Er ist kurz, von daher, wenn er auf diese Low-Budget-Richtung steht, vielleicht Richtung Hip-Hop, interessiert seid, dann kann man da auf jeden Fall mal reingucken. Ansonsten, weiß ich nicht, kann man im Zweifel aus meiner Sicht auch einen Bogen drumherum machen. Aber ich bin dann gespannt, was da vielleicht Richtung Spielfilm noch von dem Regisseur in Zukunft kommt.
Das glaube ich nämlich auch. Mein Fazit fällt nicht ganz so hart aus. Vieles habe ich auch schon gesagt. Get Duked ist für mich ein Regiedebüt, das mit vielen erzählerischen Einfällen halt auftrumpfen kann. Meistens gelingt es aber hier dem Ninian Dove halt nicht, diese verschiedenen Ansätze auch weiterzuspinnen, und vieles verläuft halt eher im Sand. Inszenatorisch haben wir, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, finde ich, gibt es audiovisuell eigentlich nichts zu meckern, gerade für das, was der Film halt einfach ist. Sogar eher im Gegenteil, also mit einem starken musikalischen Fokus und diesen passgenauen visuellen Effekten spürt man einfach die Erfahrung, die hier von ihm schon mit eingeflossen ist. Ja. Und der größte Pluspunkt zumindest bei Get Duked ist und bleibt für mich auch die Vielfalt an Ideen. Und was ich hier nochmal herausheben will, ist das Herzblut, welches man über die gesamte Filmlänge dennoch spüren kann. Und das ist für mich so ein Punkt, der kann viele auch Big-Budget-Filme für mich einfach so ein bisschen wässrig machen, dass ich sage, es ist halt alles geil gemacht, auch vom Drehbuch, aber ich kann nicht so richtig zu dem Ganzen an sich halt connecten, weil es mir einfach ein bisschen zu anonym, ein bisschen zu kühl ist. Und das hatte ich hier nicht. Ich war, auch wenn die Charaktere nicht viel näher an sich vom Drehbuch zulassen, war ich doch gut mitgenommen, habe mich gut abgeholt gefühlt, habe viel gelacht, fand es gut, aber bin, glaube ich, auch ein Ticken neutraler vielleicht als du rangegangen. Deshalb sage ich auch, also ich würde sagen, guck da gerne mal rein, vor allem in den Trailer. Aber ja, gerade so ein paar Themen, wenn man jetzt auf die Story achtet, wenn man vielleicht auch mit Hip-Hop jetzt nicht so viel anfangen kann, dann könnte man vielleicht jetzt nicht so mega begeistert rausgehen. Und das ist auch das, was man, glaube ich, so in den Internetrezensionen sieht. Da gibt es eher ganz wenig Schatten, eher so wirklich tiefes Schwarz und sehr helles Weiß, wenn man so die gerade die User-Kritiken liest. Aber ich war ja auf der hellen Seite und sage, guckt gerne mal rein. Ansonsten, ja, kann ich nicht viel dazu sagen.
So, lieber Ronny, lange ist es her. Trotzdem heute mal wieder an dich die Frage der Fragen.
Bitte.
Brauchen wir einen zweiten Teil?
Unbedingt. Nee, ich weiß es nicht. Aber wie du schon gesagt hast, ich würde gern mehr von Ninian Dove jetzt sehen. Ich habe extra jetzt in der Vorbereitung mir auch nochmal ein, zwei Musikvideos und ein, zwei Kurzfilme von ihm angesehen, weil ich ihn, wie gesagt, auch vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und bin noch sehr angetan und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Zweiter Teil, muss ich nicht haben. Macht, glaube ich, auch nicht viel Sinn. Aber wenn es in so eine Richtung geht wie die Cornetto-Trilogie, dass man sich ein bisschen austobt, auch was das Genre angeht, und sich da so ein kleines Universum aufbaut, gerade weil er hier schon gezeigt hat, Regie, Drehbuch, Montage, wenn er sich da ähnlich wie Edgar Wright halt so ein, zwei Leute zusammenholt, mit denen seine Ideen halt weiter reifen können, dann blicke ich da frohen Mutes in die Zukunft, glaube ich.
Ja, sehe ich auch so. Er ist ja auch eher noch am jüngeren Ende des Spektrums. Also ich gehe davon aus, wenn sie ihm noch weiter Chancen geben, wenn jetzt Get Duked nicht komplett irgendwie floppt und er da, wie gesagt, weiter reifen kann, gerade was die Drehbuchschreiberei betrifft, ist da, glaube ich, ganz viel Potenzial. Und ich würde gerne sehen, was passiert, wenn du ihm halt im Zweifel auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand drückst.
Mhm. Ja, das könnte auch sehr interessant werden.
Ja, also von daher haben wir auf jeden Fall spätestens ab jetzt ein Auge drauf, und zumindest das hat er auf jeden Fall auch bei mir geschafft. Also, ne? Ist nicht alles schlecht.
Immerhin. So, das war fast schon polarisierend hier, unsere beiden Meinungen.
Ach, fand ich überhaupt nicht, aber
naja, es hat schon ein bisschen unterschiedliche Wege eingeschlagen. Und das,
ja, aber solange wie man so ein bisschen, also solange wie es argumentativ trotzdem untermauerbar ist, und ich kann dir ja bei deinen Pros folgen, genauso wie du, glaube ich, mir bei meinen Cons folgen konntest. Von daher ein sehr anregender Diskurs. Vielen Dank, Ronny.
Ich sag nochmal, wer sich jetzt gerne schlau machen möchte, Trailer, Infos und Beschreibungen und auch Links zu IMDb in der Podcast-Beschreibung. Und dann würde mich natürlich und wahrscheinlich dich auch interessieren, ob die Leute, die uns jetzt zuhören, den Film schon gesehen haben, d'accord sind mit eher deiner oder vielleicht eher mit meiner Meinung. Oder ob sie jetzt sagen, jetzt gucke ich ihn erst recht nicht. Oder jetzt mache ich ihn erst recht gleich an, hier im Abo, und schlaf dabei ein. Deshalb
genau, denn wir alle wissen natürlich... Alex hat keine Ahnung, Entschuldigung.
dann gern mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel so, auf den sozialen Medien. Facebook, Instagram und Twitter sind wir, glaube ich, vertreten unter unserem Namen.
Sind wir. Und der Name ist NSRT Podcast.
Da hat sich auch langsam, glaube ich, schon so ein gleichnamiger Hashtag etabliert, der da lautet.
Etabliert ist ein sehr starkes Wort, aber er existiert und er ist Hashtag NSRT Podcast.
Du wirst auf jeden Fall oder ihr werdet auch einiges dazu finden, wenn ihr den mal eingibt. Ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht, mal wieder zu einem sehr, sehr kleinen Film auch. Mhm. Der doch Hoffnung gibt, dass da die nächsten Jahre noch mehr kommt.
Auch spannend, dass Amazon auch da in die Richtung quasi das Portfolio erweitert und solchen kleineren Streifen irgendwie eine Plattform gibt. Mhm. Gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, wichtig, weil die kommen sonst komplett unter die Räder und dann macht es halt irgendwann im Zweifel auch keiner mehr. Müssen wir mal gucken, ob die Welt da wieder zur Normalität zurückkehrt. Von daher Daumen hoch von Amazon, dass sie den aufgekauft haben. Und dann, wie gesagt, danke dir, habe ich schon gesagt. Von daher, danke.
Du kannst mir nie oft genug danken.
Ist schon klar. vielen Dank an die Zuhörer. Und nächste Woche
wird's besonders. Ich hätte fast intim gesagt.
Du wegen mir auch das.
Auch das, ja.
Müssen wir mal gucken, was so virtuell möglich ist, aber ich habe gehört, da gibt es.
Was vor allem virtuell legal ist.
Ja, auf jeden Fall. Und nicht 2 Euro die Minute kostet.
Was? Das stimmt allerdings,
ja. Wen es interessiert, der kann gerne wieder einschalten nächste Woche. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir sind auf jeden Fall nochmal am Start.
Wir bitten darum,
bevor wir in die Mini-Sommerpause gehen.
Mini.
Und von daher sind wir raus. Vielen Dank. Bleibt gesund und bis demnächst.
Ich habe schon mal die Musik angeschmissen und bin d'accord mit Alex' Meinung. Bis dahin. Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.